Willkommen in der nächsten Folge.
Felix erklärt mir endlich, warum es anscheinend gesellschaftlich schlimm ist, ein Einzelkind zu sein.
Nein, nicht gesellschaftlich.
Ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast. Felix hat mich halt runtergemacht, weil er meint, ich kann das halt nicht verstehen, weil ich hätte ja keine Geschwister.
Es ist doch nicht runtergemacht. Aber das, wovon ich jetzt spreche, also ich spreche jetzt von...
Ja, erzähl mal.
Genau, es geht hier jetzt um Stress. Ja, so, gut, sehr gut. Ich entführe dich in meine Kindheit.
Okay, so, entführe mich.
Ich habe zwei Geschwister. Mhm. Ja?
Also, beide älter.
Beide älter. Mhm. Und jetzt ist es so, dass du dich, oder vielleicht der Hörer weiß, wovon ich rede, vielleicht sind aber auch die Hörer alle so toll wie du aufgewachsen und hat noch nie jemals irgendwie ein Problem. Und
boah, ich hasse dich manchmal.
Okay. Dann kommt irgendwann mal der Gedanke, und der kommt, glaube ich, dem einen oder anderen, mir jedenfalls sehr, sehr häufig, dass deine Eltern, deine Geschwister Liebe haben als dich.
Ah, ja, so. Okay. Nee, stimmt, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
Siehst du.
Ja, okay.
Also vollkommen klar. Du musst dir vorstellen, wenn ein Kind Geburtstag hat oder wenn ein Kind ein Geschenk bekommt oder wenn ein Kind irgendwas ganz Tolles macht oder, und das ist das Spannende, wenn ein Kind, wenn es dem auch mal schlecht geht, dann fokussiert sich natürlich auch vollkommen zu Recht die Aufmerksamkeit der Eltern auf dieses Kind.
Oh, und das ist wahrscheinlich gar nicht immer leicht zu verstehen, warum jetzt irgendwie Kind 2 mehr Aufmerksamkeit kriegt und dann, ja.
Jedenfalls nicht als Kind.
Ja, eben.
Deswegen sage ich da.
So als Erwachsener denkt man, ist ja logisch.
Der ist halt krank oder.
Aber wenn man so 5 ist, wahrscheinlich gar nicht leicht.
Genau.
Ja.
So. Und so wachsen Geschwisterkinder auf, liebe Ricarda.
Ah. Ja, das ergibt absolut Sinn.
So, gut. Und jetzt haben wir ja diese Geschichte mit dem Stress. Und das wurde, glaube ich, auch, also ich will jetzt nicht sagen, ob es schon jemand so ähnlich beschrieben hat mit Stress als sekundärem Krankheitsgewinn, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
Lass uns mal alle nochmal abholen. Wir haben darüber gesprochen, sekundärer Krankheitsgewinn ist halt, ja, wenn man krank ist und dadurch mehr Aufmerksamkeit von jemandem bekommt oder mehr Liebe oder mehr Zuwendung oder andere Sachen machen darf, wie zum Beispiel Fernsehen als Kind, wenn man erkältet ist. Jetzt haben wir gesagt, eigentlich geht es beim Thema Stress auch so ähnlich, dass man irgendwie Anerkennung bekommt, Mensch, du machst so viel, boah, wie fleißig du bist.
Und wir wissen aus dem sekundären Krankheitsgewinn, dass Leute, die den sehr, sehr hoch in der Kindheit haben, im Leben eher häufiger krank sind und schlimmer krank sind. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf diese Stressnummer schieben, dass Leute halt in der Kindheit, ne, ist es halt so, wenn ich jetzt, oder wir drehen es noch einmal um, wenn ich jetzt jede Klausur beim ersten Mal mit 1 bestehe und ich muss nicht viel lernen. Mhm. Ja, glaubst du dann, dass, und mein Geschwisterkind, das kommt so mit Mühe und so weiter, kriegt das jetzt irgendwie immer eine 3 minus, muss aber ganz viel lernen und so weiter, dann ist, na, kriegt dieses Kind natürlich Aufmerksamkeit von den Eltern. Und jetzt musst du natürlich.
Wenn es immer lernen muss.
Genau. Okay. Und wenn es halt auch sagt, boah, ich schaffe das nicht und es ist so schwer, dann müssen ja die Eltern sich Zeit für dieses Kind nehmen. Mhm. Jetzt denkst du natürlich, vielleicht als jetzt das gute Kind, denkst du, es geht ja irgendwie nicht. So. Und was machst du? Bist dann auch vielleicht ein bisschen schlecht in der Schule. Das ist jetzt sehr, sehr berechnend gesagt von mir.
Ja.
Ich will
vor
aber,
allem andersrum könnte ja auch Stress entstehen, weil das andere Geschwisterkind denkt so, boah, bei dem läuft es immer voll easy, warum bei mir nicht? Es muss irgendwas falsch mit mir sein, oder?
Das meinte ich doch.
Ah, okay.
Ja, und dann sagen die Eltern, oh, du bist so gestresst, du armer schwarzer Kater.
Ja.
So, genau. Und so ist das in der Kindheit. So, das heißt, wir hatten ja in der letzten Folge den sekundären Krankheitsgewinn in der Gesellschaft, dass wir in der Gesellschaft ja auch, ne, dieses Beispiel, hey, wenn ich sage, mein Leben ist voll geil, ich muss wenig arbeiten, ich kriege viel Geld, habe viel Freizeit, kann ausschlafen, wie ich will. Wie finden mich die Leute?
Blöd.
So. Wenn ich aber, es gibt ja auch bestimmte Berufsgruppen, von denen wir alle wissen, dass sie zu wenig Geld bekommen und zu viel machen. Und das Verrückte ist.
Krankenschwester.
Bingo.
Pflegedienst.
Bingo.
Ja. Wär jetzt sofort meine erste Assoziation.
Finden wir die, das ist jetzt vielleicht die These, finden wir die vielleicht auch gerade deswegen so sympathisch?
Weil die so viel tun.
Und dabei aber ein Missverhältnis besteht aus zu wenig Geld.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und bei
Weil
Ärzten?
Wir tatsächlich, also jetzt mal so ganz, ganz klischee-mäßig, findet man vielleicht eine nette Krankenschwester, die immer zu viel macht, ein bisschen sympathischer als so ein Oberarzt.
Ja, sorry, ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr irgendwie auf das, aber es ist
aber
wahrscheinlich
jetzt
genauso.
Aber jetzt natürlich Prototyp und Klischee, genau. Aber ja, kann ich mir vorstellen.
Das
ja.
ist ja, kann ja jeder für sich selbst beantworten. Und was auch witzig ist jetzt, wir sind jetzt wieder in der Gesellschaft, jetzt sage ich noch ein gesellschaftliches Beispiel, sag doch mal ein Lehrer, dass er ein geiles Leben hat. Du hast ja einen richtig geilen Job, du musst nur 25 Stunden die Woche arbeiten, geil, ich werde auch Lehrer. Wird der dann sagen, ey, du hast recht, es ist mein Traumjob. Ich mache das hier und kriege viel Geld und habe viel Ferien und so weiter, habe ich noch niemals gehört. Sondern ich höre immer, das ist das Schlimmste von der ganzen Welt und ich habe so viel Stress und ich arbeite viel länger und. Und jetzt ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um den Workload, kann ich ja gar nicht bestimmen. Oder ja. ist es jetzt wirklich mehr zu tun oder so? Keine Ahnung, wie das bei Pflegelehrer oder kann ich nicht urteilen. Was ich jetzt mit diesem Beispiel einfach den Hörer sagen möchte, ist, warum ist es den Menschen denn so wichtig, dass andere denken, hätten mehr Stress?
Ja.
Und
man
das,
möchte halt, selbst wenn es stimmt, ist jetzt auch egal, ob das eine Lehrkraft ist oder irgendjemand anders. Wenn jemand sagt, boah, du hast so ein geiles Leben, du arbeitest ja so wenig, dann ist man sofort in der Rechtfertigungsposition
Bingo.
Zu sagen, stimmt ja gar nicht.
Bingo. Und jetzt hast du das sekundäre Krankheitsgewinn-Problem. Vielleicht willst du ja wirklich weniger arbeiten oder vielleicht willst du wirklich auch den Stress aus deinem Leben haben. Aber irgendwas in dir bringt dich dann doch immer wieder dazu, dir diese Probleme zu suchen. Und darum geht's in dem Webinar am Samstag, morgen, ja, ganz wichtig, morgen um 11 Uhr könnt ihr euch noch anmelden und wenn ihr nicht könnt, dann kriegt ihr, glaube ich, auch die Aufzeichnung dann. Aber da geht es in dem Webinar drum, das Webinar zum Buch im Prinzip, da sprechen wir genau über diese Sachen. Und ich erzähle da auch so ein paar private Sachen von mir tatsächlich, weil, so, meldet euch an, ja, hier Link drunter. Und also, was ich so crazy fand, es gab mal so eine Situation Weihnachten bei uns, ja, vor ein paar Jahren, hat unsere Mutter so eine Rede gehalten und wollte sie, glaube ich, eigentlich sagen, hier, der Felix, der macht das so toll und deine Schwester und dein Bruder auch so hier, aber was hat sie gemacht? Du hast ja so einen großen Stress, ja, du musst da immer so viel lernen mit den Prüfungen, ja, und du musst immer diese schreckliche Krankenhaus und so weiter. Und letztendlich hat sie einfach eine Rede gehalten, wo sie gesagt hat, wie schlimm unsere Leben sind. Ja, aber aus ihrer Perspektive.
Aber sie meinte das nett,
genau,
im Sinne
so,
von, ihr macht viel und ich sehe das.
Genau,
ja.
Genau. Und da habe ich es das erste Mal so richtig verstanden.
Das ist wie süß.
Ja, aber da habe ich es das erste Mal so richtig verstanden, weil ich dachte irgendwie so, also so schlimm ist mein Leben jetzt auch nicht, ja. Okay. Ich hab halt eine hohe Workload, ja, und ich mache mich auch zu sehr, strenge ich mich manchmal auch irgendwie zu sehr an, aber eigentlich bin ich so ganz zufrieden, so, ja.
Ja.
Aber das wirkte halt nicht so, sondern eigentlich mussten wir alle mit einem Trauer-Smile sitzen und dann am Schluss sagen, Dankeschön, Mami, dass du das siehst bei uns, dass wir uns so aufopfern und dass es uns so schlecht geht und elend.
Ja.
Ja, und das waren für mich tatsächlich Meilensteine, für ein besseres Leben. Ja, weil ich will ja nicht, dass ich auch noch mit 50 denke, irgendwie muss es mir schlecht gehen, damit ich von der Gesellschaft oder von meiner Familie Liebe bekomme.
Ja.
Um das mal so ganz, ganz drastisch zu formulieren. Und das schreibe ich tatsächlich auch im Buch.
Und ich finde das wirklich ein gutes Beispiel mit Stress, weil ich finde, beim sekundären Krankheitsgewinn glaube ich schon, dass gerade gesellschaftlich das irgendwann nervt, wenn jemand immer von seinem Gebrechen erzählt oder immer erzählt, wie krank er eigentlich ist oder wie krank sie eigentlich ist. Kann ich mir vorstellen, dass das ab einem gewissen Punkt so ein Overload ist. Bei Stress ist dieser Punkt, glaube ich, also wäre jetzt meine Vermutung, meine Hypothese, höher. Also ich glaube, da kann man mehr von aushalten, ohne dass es nervt.
Ja.
Wenn dir jemand davon erzählt, weil wir auch, ich glaube aber auch, es ist ein westliches Ding, weil wir so gepolt sind auf Effizienz, auf irgendwie, wir müssen viel tun und dann sind wir, ist auch so krass gekoppelt mit irgendwie, ich bin ein wertvoller Mensch, wenn ich viel leiste. Ich auch total, eigentlich total absurd.
Und dass man sich immer so, das passiert auch ganz häufig, so ein Wettbewerb veranstaltet, wen es am schlechtesten geht und wer am meisten Stress hat.
Ja.
Ich denke da gerade jetzt an einen Dialog zwischen zwei Mädels. Die eine hat ein Kind, die andere nicht. Die andere ist arbeitet als Ärztin im Krankenhaus und die meinte dann so, boah, ich muss hier in der Woche 60 Stunden arbeiten, ja, Nacht durch und so weiter. Und da meinte die mit dem Kind, ja, ich muss 24 Stunden am Tag arbeiten. Verstehst du? Ja, ich bin der Mutter. So. Und anstatt.
Also beide haben ja recht, so, aber beide haben sich auch für das Leben entschieden, oder?
Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, die eine wollte halt hören, boah, krass, du leistest so viel und dir geht so schlecht. Mhm. Und die andere wollte genau das gleiche hören, du leistest so viel und dir geht so schlecht. Und es war so schrecklich, weil eigentlich, sie haben sich natürlich dafür entschieden und das ist ja das Verrückte. Wir entscheiden uns ja häufig für Dinge, die uns unglücklich machen. Und das ist jetzt gar nicht das Beispiel mit der Mutter und dem Job und so weiter, aber es ist halt schon ein relevanter Faktor. Warum entscheiden wir uns für Dinge, wofür wir uns entscheiden? Warum entscheiden wir uns für unseren Job, für unser Studium, für unsere Ausbildung, für unseren Partner, für unseren Wohnort und so weiter? Mhm. Und wie viele Leute, und vielleicht fühlst du dich, lieber Psycho, auch damit angesprochen, ertappen sich dann mit 25, 20, 30, 35, 40 und denken so, ich bin jetzt hier irgendwie gelandet. So richtig wollte ich das nicht.
Was mache ich eigentlich hier?
Und dann wäre es schuld, die anderen. Ja,
anderen, klar.
So, und dann, ich musste dann auch bei mir denken, es waren halt schon häufig meine Entscheidungen, die selbstverständlich, ich habe mich ja für das Studium entschieden. Mhm. Boah, das schreibe ich auch im Buch. Kurze Unterbrechung, sorry. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass wenn du mal Hallo sagen willst, ich bin am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag unterwegs in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln auf Signiertour. Also, und ich habe ein bisschen Angst, alleine zu sein, deswegen komm doch bitte vorbei. Wir können ein paar Selfies machen und wir sehen uns dann mal. In diesem Sinne viel Spaß weiter mit dem Podcast. Muss man ja auch überlegen, warum habe ich mich für so ein anstrengendes Studium entschieden? Weil für mich käme das überhaupt nicht in Frage, irgendwas zu studieren oder eine Ausbildung zu machen oder sowas, wo tatsächlich nicht anerkannt ist, dass
es ein cooler Beruf ist.
Nein, 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 das ist ein anstrengender Beruf oder Ausbildung. Und wie armselig ist das letztendlich?
Das ist schon ein bisschen,
also,
ne?
Dass du wirklich überlegst, ja, aber du musst ja irgendwie sowas Krasses machen.
Aber warte mal, was wäre denn ein nicht anstrengender Beruf?
Genau, das beantworte ich jetzt.
Genau.
super Idee, ja. Aber das
du kannst nur verlieren, ne?
Aber das ist ja das Spannende.
Ja, verstehe.
Aber warte mal, das ist ja genau das Spannende. Wenn ich jetzt, egal welchen Beruf ich jetzt nennen würde, wäre es denn nicht, welcher ist
ja
nicht.
Ja, dann würde jeder sagen, das stimmt ja nicht.
Gehen wir mal von Studiengängen aus. Da würde ich sagen, dass wenn du Mathematik studierst, dass das schwieriger ist als Philosophie. Kann mich jetzt jeder Philosoph hassen oder sowas, aber das
ist
so
meine
Meinung.
Also halt auch an Abbruchquoten und irgendwie nicht bestehen.
Ohne es gesehen zu haben. Das ist ja auch sowas, da haben wir manchmal auch das Problem, dass wir sowas auch nicht so richtig sagen dürfen. Irgendwie, dass das Fach in der Schule Mathe den meisten Menschen schwieriger fällt als Deutsch. So, das darf man dann nicht kommunizieren, weil beide Fächer, es kommt dann auf den Typ an oder so, das stimmt ja einfach nicht so. Mathe fällt halt manchen Leuten leichter und schwieriger, aber insgesamt gibt es natürlich schwierigere und leichtere Fächer, so hasst mich dafür.
Ja.
Genauso wie wenn ich jetzt, mir fällt jetzt gerade gar kein Studium ein, also ich wollte ja damals entweder Arzt werden oder eins Live-Moderator.
Ja,
hätte
stimmt.
ich auch irgendwas mit Medien studieren können. Und
wäre für
mir mit
dich eins Live-Moderator weniger anerkannt gewesen?
Nee.
Okay.
Aber das Studium schon.
Ja, das okay.
Wenn ich jetzt,
ja, okay.
Also man muss da ja nichts für studieren, aber wenn ich jetzt, also ich wüsste
halt, Journalismus oder so studieren.
Und ich wüsste halt auch von mir, dass mir das leichter gefallen wäre, sowas wie Medienwissenschaften zu studieren. Mhm. Ich weiß, liebe Leute, ich habe es nicht gemacht und kann natürlich nichts davon sagen, aber ich weiß es trotzdem. wäre mir halt viel leichter gefallen als Medizin. So, und ich habe mich aber bewusst für Medizin entschieden. Natürlich, weil ich auch Arzt werden wollte und diese ganzen Sachen. Aber ich glaube auch ein bisschen, weil ich halt dachte, ey, du musst leiden. Du musst irgendwie leiden, weil du kannst ja dann ja nicht
anerkannt zu werden.
Aber ich glaube jetzt tatsächlich, bei mir ist es jetzt nicht so hauptsächlich die gesellschaftliche, sondern tatsächlich schon die familiäre Ebene.
Mhm.
Weil so ist es ja halt auch häufig so, dass es bestimmte Familien gibt, wo dann halt die Kinder alle irgendwie, ich sag jetzt mal Anwalt, Arzt, Ingenieur oder so.
Ja.
Und viele davon hassen halt auch dann ihr Leben, ne? Also, die wollten das dann nicht machen, aber es ist irgendwie so in der Familie halt braucht, dass das gemacht werden muss.
Mhm.
So, dass du dann, also zum Beispiel bei mir, also ich sollte eigentlich auch ins Ausland gehen. In der 11. Klasse.
Aber wolltest du nicht?
Nee, wollte ich nicht.
Ja.
Ich fand auch unsere Klasse und Stufe voll geil.
Ja, war tatsächlich damals auch mein Grund.
Ja. Und du kannst dann ja immer noch ins Ausland gehen, ne? Habe ich dann ja auch. Dann auch, genau. Aber und da, tatsächlich, da sind auch so Worte gefallen. Jetzt kommt das alles wieder hoch. So.
Von deiner Familie?
Ja, so im Sinne von, dass man das dann halt auch dann so macht.
Dann muss man ins Ausland?
Ja.
Ah, okay. Mhm. So.
Und das ist ja jetzt was Spezielles auf meiner, also es war jetzt auch nicht so schlimm, diese ist einmal so gefallen, ja. So als Idee, ja. Aber das schon, und das ist jetzt das Wichtige, finde ich, für den Psycho und für denjenigen, der sich das anhört, unabhängig davon, ob es jetzt ein Studium, eine Ausbildung, ein Hobby ist oder so, das gibt ja auch dann Eltern, denen es wichtig ist, wie gut die Kinder im Sport sind oder was für ein Instrument die lernen oder so, dass das Einfluss haben kann, auch für das weitere Leben, für die Entscheidung. Und halt auch fürs Glücksempfinden, wenn irgendetwas in dir sagt, du musst mehr leisten und vor allen Dingen nicht nur jetzt Performance leisten, zum Beispiel, du leistest ja auch viel, wenn du, oder du strengst dich auch an, wenn du jetzt irgendwie Bankdrücken machst oder im Gym bist oder tanzen bist oder so.
Aber das ist nicht so wichtig gesellschaftlich.
Nein, 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 sorry, ich meine, dass du daran, dass du leidest, dass du es nicht gerne machst.
Ah ja.
So, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Mensch, der nur das macht, was ihm Spaß macht. Also du.
Ja, Mann, ich fühle mich so ertappt.
Ja.
Shit.
Du hast jetzt, und deswegen finde ich das so faszinierend, immer mit dir rumzuhängen, weil ich kenne keinen Mensch, der wirklich immer das machen kann, was ihm Spaß macht.
Also ich denke die ganze Zeit, Felix, ich versuche die ganze Zeit irgendwie ein Beispiel für mich zu finden. Und diese ganzen Beispiele, es gab so viele Menschen, die zu mir so gesagt haben, krass, boah, Psychologie studieren, das ist richtig schwierig, ne? Und ich dachte, nee. Also nee. Es ist kein schwieriges Studium. Tut mir leid, also es gibt schon einige Punkte, die an dem Studium Stress verursachen, definitiv, will das jetzt auch nicht ganz kleinreden, aber das liegt vor allem an diesem Kack-NC. Also du hast halt einen NC, um reinzukommen und du hast nachher einen NC, um in den Master zu kommen und ohne Master kannst du nicht viel machen in diesem Studium. Das ist halt schon ein Druck, so. Du musst halt gute Noten haben, aber das Studium an sich, ohne Notendruck, ist meiner Meinung nach kein besonders schweres Studium.
Ja, da werden dich sehr viele Menschen für hassen.
Ja, also es ist jetzt meine Meinung. Aber es liegt auch daran, dass ich das halt immer gern gemacht habe. Also ich habe das gern studiert, mir hat das Bock gemacht. Ich habe das nicht als schwierig, ich habe schon diesen Notendruck als schwierig empfunden, definitiv. Aber das Studium an sich habe ich nicht als schwierig empfunden.
Und ich glaube, und das ist mein tiefer Glaube, dass die meisten Leute das eher durch meine Brille sehen, dass du da ein ganz, ganz besonderes Exemplar bist. Leider, muss ich dazu sagen, leider, weil ich glaube, die meisten Menschen, die leiden halt eher in ihrem Leben und das ist aufgrund dieses sekundären Krankheitsgewinns und so weiter. Und deswegen sage ich immer, du bist das perfekte Model für psychische Gesundheit. So, also diese, und rein positiv gesprochen. Ja, und du hast ja auch so ein krasses Studium, also ist ja schon ein total anerkanntes Studium. Ich weiß nicht, wie schwer das war, aber ich gehe davon aus, eher schwer als leicht. So.
Weiß ich halt gar nicht. Ich glaube nicht so krass.
Ich weiß es nicht. Ist ja auch die Frage, vielleicht fiel dir das ja auch einfach so ultra leicht. Aber du bist ja auch ein Mensch, dir scheint das ja auch nicht so wichtig zu sein, dass andere denken, dass es schwer war. Das ist bei mir anders. Und bei den meisten Menschen glaube ich wirklich, wenn du die fragst, wie war dein Studium, dann würden die nicht sagen, ach, voll easy. Ich war immer besoffen und habe trotzdem bestanden. So.
So ein Studium. Ja. Nee, also klar, wie gesagt, zu diesen Zeiten, wo man dann auf seine Noten achten musste, war schon doof. Aber sonst hat es mir immer Bock gemacht.
Okay, aber das war jetzt ein Aspekt von Stress, wo ich dachte, das haben halt viele noch nicht so gehört.
Ja,
und,
wichtiger Punkt, genau, finde ich auch.
Nochmal, darum geht es in dem Webinar. Ja, morgen um 11 Uhr. Meldet euch alle an, Link ist hier drunter.
Ja.
Und
falls jemand das einen Tag später hört, es ist Samstag dann der, wievielte, wann ist das Webinar? Kann man es eigentlich nachhören dann, wenn jemand das zu spät hört?
Ich glaube ja, aber dann...
Also am 20. an dem Samstag, 20.05.
Genau.
2023.
Und es steht natürlich alles in meinem Buch und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe keine Lust mehr, das Buch anzulesen, dann könnt ihr es auch anhören und zwar auf Spotify, ja. Einfach umsonst.
Denn das Verb ist anlesen.
Genau, anlesen, genau. Und das ist, vielleicht verlinken wir das auch mal, das Hörbuch. Ich wusste auch gar nicht, dass man irgendwie auf Spotify Hörbücher hören kann.
So. Doch, mache ich voll oft.
Ja, verrückt.
Ja. Felix, wenn du bei dem Thema Stress, ich weiß nicht, ob die Frage kommt jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Hast du so ein, ich kann es sonst auch vielleicht zuerst beantworten, wenn du das nicht so schnell zusammenfassen kannst. Hast du so einen guten Tipp gegen Stress? Nur so ein Top-Tipp?
Ja.
Ja.
Also das war jetzt, was wir jetzt gemacht haben, war jetzt ein sehr deep.
Ja, weil ich finde das schon wichtig zu verstehen, so, das ist ein sekundärer Krankheitsgewinn. Ich muss mich mal hinterfragen, will ich diesen Stress eigentlich irgendwie unbewusst, aber damit kann ich ja noch nicht so viel anfangen. Ich brauche jetzt irgendwie eine Handlung.
Ich habe jetzt ganz viele Tipps, aber ich sage jetzt einer meiner Lieblingstipps. Mhm. Ne? Es gibt ja dieses Modell von Lazarus.
Ja.
Ja? Da geht es darum, dass ein Stressor kommt und dann ist der als erstes passiert halt nichts. Das ist ganz wichtig. Dann
der Stressor ist das, was von außen kommt, zum Beispiel eine Klausur oder so. Ne? Mhm.
Und dann ist die erste Bewertung, ist dieser Stressor relevant, gefährlich, bedrohlich? Ja, also ist das jetzt ein Auto, was mich überfährt oder ist es ein Auto, was an mir vorbeifährt? Und die zweite Bewertung ist dann, kann ich damit umgehen? Habe ich die Ressourcen, bin ich besonders schnell und kann dem Auto aus dem Weg springen oder kann ich diese Klausur gut bestehen und so weiter?
Bin ich selbst in einem Auto, was mich schützt? Das wäre auch eine Ressource.
Absolut.
Ja.
Und eine Sache, die ich ultra wichtig finde, der Stressor ist neutral.
Mhm.
Das heißt, erstmal passiert nichts und unsere Bewertung entscheidet, ob Stress entsteht oder nicht.
Mhm.
Und auch das hätte mich damals im Studium ultra aufgeregt, weil ich dachte, ja, aber es ist doch jetzt viel Stress. Mhm. Das kannst du doch nicht sagen. So. Und doch muss ich dann sagen, hey, ich war schon einer, der das halt irgendwie sehr ernst genommen hat. Und meine Kommilitonen, die haben halt irgendwie gesagt, ja, wenn ich halt durchfalle, dann bestehe ich halt beim zweiten Mal. Ich dachte, was? Dann beim zweiten Mal, wenn du dann dreimal durchfällst, ja, beim dritten Mal, dann darfst du nie wieder Medizin studieren
in Deutschland. Ja.
Und jetzt so nach dem Studium, ich habe alles beim ersten Mal bestanden, außer eine Kleinigkeit. Es war noch nicht mal eine ganze Klausur, sondern so ein Teil von der Klausur und hatte aber die ganze Zeit ein scheiß Leben. Und das schreibe ich tatsächlich auch im Buch vielleicht ein bisschen emotionaler. Ey, das war halt einer meiner größten Fehler, weil ist doch scheiße. Vielleicht nicht, aber vielleicht kennt das ein Psycho, dieses irgendwie machst du doch alles richtig und es funktioniert alles, aber du hast immer das Gefühl, es ist so nicht genug.
Mhm.
Weißt du? Du denkst so, ich habe ja so wenig erreicht oder ich habe so wenig gemacht und so weiter und dann guckst du aber mal irgendwie gute Zeugnisse und Noten und vieles läuft und Freunde und so weiter, aber es fühlt sich nicht so an. Weißt du?
Mhm.
Und das war tatsächlich einer meiner größten Fehler. Und der Haupttipp, jetzt wenn du sagst nach einem Tipp, der Stressor ist immer neutral.
Okay.
Und das merken wir vielleicht, wenn wir das Studium nochmal wechseln würden oder so.
Mhm.
Ja, dann kommt irgendwie eine Klausur und du denkst dir, ja, ist ja nicht mehr relevant für mich. Studiere ja was anderes jetzt.
Ja.
So. Oder du guckst dir an, dass andere Menschen ganz anders mit der gleichen Situation umgehen.
Mhm.
Sagen dann, okay, Klausur ist jetzt nicht so schlimm.
Ich hatte dafür tatsächlich doch ein Beispiel auch aus meinem Leben. Oder aus meiner Studienzeit sogar.
Go.
Wie gesagt, man musste halt so einen NC haben, um in den Master zu kommen. Der war relativ, also der lag irgendwie dann damals bei 1 irgendwas, also schon auch krass. Also musstest du quasi immer Einsen schreiben, sonst kommst du nicht in den Master. Und das war dann bei mir, ich habe das natürlich so die ersten 2 Jahre gar nicht gewusst. Bin so durch mein Studium getanzt. Und dann ist mir das so klar geworden, dass es so das letzte Jahr knapp wird. So, und dass ich jetzt halt schon ganz schön reinhauen muss, auch gerade mit Bachelorarbeit und so, dass die gut werden muss. Beziehungsweise sehr gut werden muss, damit ich irgendwie reale Chancen auf so einen Masterplatz habe. Das heißt, das letzte Jahr war schon irgendwie heavy und da habe ich mir sehr viel Notendruck gemacht. Und danach bin ich ja in den Master irgendwie gekommen und hatte dann die beste Zeit, weil dann war es halt für mich richtig egal. Also kannst natürlich, ist natürlich jetzt blöd, irgendwie einen 3, irgendwas Abschluss zu haben im Master. Aber Fakt war, ich hatte einen besseren Masterabschluss als einen Bachelorabschluss, weil ich mir im Master keinen Stress mehr um Noten gemacht habe. War wirklich egal. Ja. Dann, also es war dann für mich so, boah, ich habe irgendwie Lust, da in diesen Kurs noch reinzugehen, der klingt spannend. Hab dann irgendwie auch welche einfach so gemacht.
Boah, dieses Gefühl hätte ich so gerne
das
gehabt.
Das war so cool. Ja. Und tatsächlich war das dann so, also dieser Effekt von, ich hatte nachher eine bessere Note im Master als im Bachelor, war für mich so absolut mindblowing, weil ich dachte, hä, aber darauf habe ich ja gar nicht geachtet.
Mhm.
Also, aber, oder natürlich nicht so doll. Also klar, guckst du ein bisschen, ne? Aber
ich muss auch sagen, ich habe es auch immer mit dem Lernen übertrieben. Ja, und man musste ehrlicherweise sagen, ich hätte halt auch viel, viel mehr lernen können. In den Klausuren haben die halt einfach andere Sachen gefragt.
Ja.
So. Ich war sehr, sehr schlecht darin, in den Medizinklausuren herauszufinden, was relevant war für den Prüfer. Weil es ist ja häufig so, dass der Prüfer ein anderer ist, als der die Vorlesung macht oder so.
Und das ist doch auch so traurig, dass man dann studiert und irgendwie so lernt, dass man denkt, dass es gut dann für die Klausur ist, anstatt einfach so zu lernen, wie man denkt, dass es wichtig für deinen Job oder sowas nachher ist. Das ist ein Riesenunterschied.
Absolut.
Ja, ich erinnere mich, wo ich irgendwie in der klinischen Psychologie so Prävalenzzahlen, also quasi wie häufig kommt eine psychische Erkrankung vor, auf 2 Kommata stellen. Also irgendwie auswendig gelernt habe, weil die nachher drankommt. So, für dein weiteres Leben ist es halt schon wichtig zu wissen, welche Erkrankungen häufiger sind und welche nicht und dass du sie ungefähr einordnen kannst.
Und dass du halt auch Prävalenz, da geht es ja um die Gruppen. Ja, also wie viele Leute, dass du zum Beispiel auch
weißt. Also wie viel Prozent der Menschen erkranken in einem Jahr an Depressionen zum Beispiel.
Genau, und dass du zum Beispiel auch weißt, es gibt bestimmte Gruppen, die haben Risikofaktoren an psychischen Erkrankungen zu leiden. Zum Beispiel ist es so, dass übergewichtige Menschen eher an psychischen Erkrankungen leiden als normalgewichtige. So.
Also, aber da ging es nicht um die Privat, das ist was anderes. Das sind Risikofaktoren.
Ja, okay.
Ja.
Aber das ist ja ein Fakt.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, der Witz ist ja, dass du für eine Klausur so eine Kommata-Stelle auswendig lernst, ja, die nachher absolut irrelevant ist.
Ich hab es schon verstanden. Ich wollte jetzt einfach nur darauf hinaus, dass das schon wichtig ist. Mhm, jetzt natürlich nicht die Nachkommastelle, sondern manchmal wird in den Medien so getan, als dürftest du das sowas nicht sagen, dass jemand, der übergewichtig ist, eher daran erkrankt oder dass halt auch eine Frau eher an dieser Erkrankung erkrankt oder dass ein 20-Jähriger, also aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Herkunft und so weiter, es unterschiedliche, sowohl psychische als auch körperliche Krankheiten gibt. Das wurde mir auch schon mit Rassismus vorgeworfen. Das ist ein Riesenproblem der Kommunikation. Ja, ein Beispiel war zum Beispiel auch Affenpocken. Das ist ja, glaube ich, auch jetzt ein bisschen länger her. Mhm. Das ist halt irgendwie manchmal schwierig, mit Fakten umzugehen, wenn wir die Fakten kennen, aber.
Was war mit den Affenpocken?
Ich bin da leider nicht so ganz drin, als dass ich das sauber machen könnte.
Okay, aber da hast du quasi gesagt, welche
ich
Menschen...
Ich hatte kein Problem damit. Affenpocken hatte ich nicht, da hatte das Robert-Koch-Institut ein Problem. Also die hatten auch kein Problem, die haben einfach die Zahlen veröffentlicht. Es gibt halt Erkrankungen, die in bestimmten Sexualitäten häufiger vorkommen oder bei Menschen, die aufführen, weil das liegt halt an, also bei HIV ist das zum Beispiel so, oder es gibt halt Geschlechtserkrankungen oder es gibt auch sexuelle Praktiken, zum Beispiel wie Analverkehr ohne Kondom, wo du eher dich ansteckst, als wenn du jemand küsst.
Ja, also es hat halt nichts mit Homosexualität oder Heterosexualität zu tun, sondern mit der Art von Geschlechtsverkehr.
Genau.
Der ist einfach mit einem höheren Risiko einhergeht.
Genau, weil, ist einfach so ein Fakt. So. Ja. Aber jetzt kannst du natürlich nicht sagen, dass es nicht so ist.
Ja, also natürlich dadurch, dass homosexuelle Männer eher Analverkehr haben, ist es halt für die gefährlicher. Außer natürlich, sie nutzen Kondom.
Wir sind da jetzt schon wieder in ganz vielen verrückten Sphären, wo ich 1000 Studien mir nochmal angucken müsste, um irgendwas normal zu sagen.
Ich wollte es aber nur so als Beispiel mit Leben fühlen.
Genau, aber das ist genau so ein Beispiel. Aber es wird ja auch Krankheiten geben, die unter anderem sexuellen irgendwie, ne? Also manchmal interpretieren das die Leute irgendwie so falsch, als würde man Menschen aufgrund von ihrer Herkunft, Alter, Geschlecht abwerten oder so, wenn man sagt, ist es halt wahrscheinlicher, dass du diese Krankheit hast. Und das ist halt so bescheuert, weil das hilft ja den Menschen, wenn jetzt jemand zu dir kommt oder wenn jemand zu einem Arzt geht und der Arzt sieht, okay, der war irgendwie die letzten Jahre in Afrika, vielleicht könnte ich mal nach Malaria gucken. Oder der sieht extrem übergewichtig aus. Man könnte vielleicht auch dann mal fragen, wie es dem mental geht, weil wir wissen, also nur so als Beispiel, dass bei der Polizei heißt das ja, glaube ich, Racial Profiling oder so, und da darf man das also sowas nie machen. Mhm. In der Medizin, also wohl, wird so gesagt, aber in der Medizin ist es halt absolut sinnvoll, eine Frau, bei einer Frau zu gucken, ob die halt zur Brustkrebsvorsorge geht. Und beim Mann ist das vielleicht nicht ganz so wichtig.
Er kann
tatsächlich an Brustkrebs erkranken, aber er sollte dann vielleicht...
Das Risiko ist halt geringer, verstehe.
Das ist dann manchmal schwierig, generell zu kommunizieren, weil die Leute sich dann sehr schnell angegriffen fühlen, was eigentlich traurig ist, weil man will denen ja helfen. Und gerade wenn man dann ja sagt, hey, wir gucken uns jetzt nur mal Frauen an. Und Frauen, die so und so alt sind, die sollten sehr darauf achten, dann irgendwie ihre Brust abzutasten oder ihre Eierstöcke oder regelmäßig gynäkologische Sachen. Da kann man ja nicht sagen, ja, das ist jetzt Sexismus, dass du, so, verstehst du? So. Worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit? Wir sind doch hier.
Ist ein spannendes Thema, macht aber ganz viel auf, ne?
Ja.
Also, und ich glaube, dass der Grad ist ja sauschmal von, ich möchte jemandem helfen, weil ich weiß, da gehört irgendwie ein Risiko oder das könnte vielleicht ein höheres Risiko für diesen Menschen sein, aufgrund von XY. Es macht aber natürlich hat es aber schnell auch so einen anderen Aspekt, wenn man es übertreibt. Oder dass man sich dann angegriffen fühlt, kann ich mir schon vorstellen. Also wenn du jetzt sagst, Racial Profiling, also Statist, also ne, das würde ja richtig viel aufmachen.
Absolut. Ich bin ja auch kein Polizist.
Genau.
Aber medizinisch zu gucken, dass, ich habe ja schon so viele Beispiele gebracht jetzt mit Malaria oder das Tropenerkrankung oder so.
Wenn aber du darfst halt die anderen Sachen nicht außer Acht lassen. So klar, guckst du dann da besser drauf.
Natürlich nicht, aber ich würde jetzt...
Ja, deswegen meine ich, das ist der Grad.
Ich würde jetzt nicht deine Hoden abtasten. Würde ich sagen, so vielleicht hast du... Ja, genau. Ja. und das ist halt... Ja, genau. Fällt mir gerade ein, nämlich im Buch ist auch ein Kapitel Body Positivity.
Ja.
Ja, und da geht es tatsächlich auch um diese Wörter Body Positivity, Body Acceptance und Body Love.
Ja.
Weil ich finde, die werden teilweise...
Bisschen durcheinander geworfen.
Bisschen durcheinander geworfen in den sozialen Medien oder so, was
dann
das eigentlich
bedeutet.
Dann gibt es
noch Body Neutrality, oder nicht? Hast du das auch drin?
Ja, das hasse ich.
Ah, okay.
Weißt du auch warum? Ja.
Weil du den Körper als nicht neutral empfindest.
Dankeschön. Ja, also ist es natürlich die Idee voll toll hier, dass der Körper und das Aussehen irgendwie in der Gesellschaft egal ist. Ja, finde ich auch. Ja. Aber unser Körper ist ja alles aber nicht neutral. Und wir sollen ja unseren Körper lieben und ihn positiv gegenüberstehen und auch akzeptieren und so weiter. Und wenn du dann sagst, dass er neutral ist, ist das ein ganz falsches Bild. So empfinde ich das. Ja klar, wenn du jetzt in der Gesellschaft sagst, sollst du neutral sein, ja, aber wir sind jetzt nicht in der Gesellschaft, sondern dein Körper jetzt bei dir, was der dir alles gibt und was du mit dem machst und so weiter, das ist ja nicht neutral.
Mhm.
So, das ist ja, ne? Aber das beschreibe ich dann ein bisschen besser. in dem Buch tatsächlich
okay.
Nicht so.
Aber ja, also zum Thema Stress sagst du, bester Tipp, davon sind wir nämlich abgekommen, bester Tipp ist, sich klar zu machen, Stress ist was ich selber bewerte. Also den Stress, den ich habe.
Der Stressor, das, was kommt, ist neutral.
Ja.
Und dann kommt meine Bewertung. Dann entsteht erstmal eine Pause.
Ja. Das finde ich ein wichtiger Punkt.
Und das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das, eigentlich finde ich, der beste Tipp ist das mit dem sekundären Krankheitsgewinn, aber der ist deep. Das mit dem,
den kann man nicht so schnell auf den Punkt bringen.
Genau.
Ne?
Und das mit der Pause sind ganz viele Tipps, wie du es dann sonst machst.
Soll ich noch meinen besten Tipp gegen Stress geben?
Ja, aber dein bester Tipp kommt in der nächsten Folge, wir übertreiben es mal und machen auch Samstag eine Folge.
Nein!
Doch, ja, wir machen Samstag eine Folge und da werde ich nicht mehr das Webinar bewerben, weil das ist dann ja schon gewesen.
Okay. Verstehst du? Ja.
Das heißt, jetzt habt ihr nochmal die Chance, euch für das Webinar anzumelden. Und
müssen wir dann das Wissen vom Webinar, setzen wir es voraus?
Muss
ich mir
Frage.
Das anhören?
Nein. Das ist so schlimm, was ich da alles erzählen werde. Okay. Deswegen. Okay, ja, in diesem Sinne, der beste Tipp zum Stress kommt nächste Folge. Ihr habt die Links von dem Webinar und auch vom Buch und auch dem Hörbuch natürlich. Mhm. Und im nächsten Podcast mache ich nicht so viel schlimme Werbung für das Webinar. Das ist dann nämlich vorbei, sondern nur noch für die anderen Sachen. So.
Wann ist das nochmal, Felix? Samstag, 11 Uhr.
Sehr gut.